Ich möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet aus Philipper 2, die ersten Verse. Wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn ein liebevoller Zuspruch, wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen noch vorhanden sind, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher als sich selbst erachtet. Jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Denn obgleich er Gottes Gestalt, Wesensgestaltung besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsamen, festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Lasst uns aufstehen und beten. Wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Herr, dein Wort sagt, du hast dich erniedrigt. Ja, du bist den unteren Weg gegangen. Herr, schenk uns diese Gnade, dass wir diesen Weg gehen, wie du ihn gegangen bist, bis zum Tode am Kreuz. O Herr, du hast alles auf dich genommen und hast den Preis dann bezahlt. O Herr, wir beten dich an in dieser Abendstunde. Wir danken dir dafür, dass du, Herr, alles vollbracht hast und dass du uns erlöst hast. O, wir beten dich an. Du bist unser Herr. Du bist unser Heiland. O Herr, du wolltest weiter zu uns reden. Lass uns aber auch alle in dieser Demut vor dir alle Zeit erfunden werden. O Herr, schenk es mir. Schenk es uns allen. Lass uns so sein, wie du warst, als du auf Erden weiltest. Das ist unser Gebet. Das ist unser Verlangen. In den teuren Namen Jesus. Segne, Herr, weiter dein Wort. Segne die Brüder, segne Bruder Frank. Segne uns alle, die wir gekommen sind, um dein Wort zu hören. Wir bitten darum, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir können nicht anders als dankbar sein für das, was er getan hat. Und was er tut, ist für immer wohlgetan. Menschen machen eine Sache und müssen sie anschließend neu machen, weil sie an Erkenntnis zugenommen, bessere Möglichkeiten haben, andere Pläne plötzlich da sind. Bei Gott ist das ganz anders. Sein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Und wenn wir uns in diesen Plan Gottes hineinfügen lassen, wirklich hineinfügen lassen, dass wir nicht mehr Beobachter sind, sondern ein lebendiger Leib des Herrn, Glieder, durch die er sich offenbaren kann, wie er möchte, die er gebrauchen kann, wo und wann es ihm gefällt. Menschen, die nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Das ist unser aller Wunsch. Und weil es die Verheißungen im Worte Gottes dafür gibt, ist es nicht nur unser Wunsch, sondern der Wille Gottes. Und wenn es der Wille Gottes ist, dann wird er selbst dafür sorgen, dass es erfüllt wird in deinem und in meinem Leben. Dass wir Zeugen der gesamten Erfüllung der Schrift und Einlösung aller Verheißungen werden, die Gott gegeben hat. Wenn man die Heilige Schrift liest, ob es Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, sie alle haben so geschrieben, als würde der Herr zu ihrer Zeit wiederkommen. Alle haben so in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn gelebt, als ob es tatsächlich sein würde. Und das ist die rechte Einstellung vor dem Angesicht Gottes. Sie haben sich nicht getäuscht, im Gegenteil, für sie ist der Herr ja gekommen. Er hat sie heimgeholt in seine Herrlichkeit. Aber sie haben ja nicht nur für sich gelebt und für sich gedient und geschrieben oder für die Generation, in der sie lebten. Sie haben in der weisen Voraussicht Gottes für dich und mich geschrieben und das im Auftrage des Herrn. Sie haben all die Dinge, die dir und mir heute groß werden, die du und ich heute erfüllt sehen, die haben sie niederschreiben müssen, weil der prophetische Geist, der Geist Gottes, auf ihnen ruhte und sie wussten nicht und haben sich auch keine Gedanken darüber gemacht, wann die Zeit soweit wäre. Sie haben nur damit gerechnet, weil sie davon so erfüllt waren. Und ich glaube, das muss uns ähnlich gehen. Wir müssen von dem Worte Gottes erfasst und vom Geiste Gottes belebt werden, dass die Dinge, die niedergeschrieben worden sind, Realität werden können. Ihr wisst, es ist so leicht dahingesagt, ich bin mit Christus gestorben. Paulus hat es geschrieben an die Römer und wir haben es oft erwähnt, ob in der Predigt und auch in Liedern, in Gebeten. Und wenn es dann darauf ankommt, ist doch noch die Frage, ob dem so ist, ob wir mit Christus gestorben sind. Und wenn er sagt, ich bin mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann ist das auch ein sehr tiefes Wort, das er nicht nur gesagt, sondern erlebt hat. Und Bruder Brenim hat es ja so formuliert, er sagte, alles, was Gott war und was in ihm war, ist in Christus hineingekommen und in ihm offenbar geworden. Und alles, was in Christus war, ist durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Gemeinde hineingegossen worden. Er hat es wohl so formuliert, Gott hat sich in Christus ausgegossen, wenn man das so sagen darf, und Christus in die Gemeinde. Und das bildet diese göttliche Einheit, von der wir hier lesen, für die unser Herr gebeten und gefleht hat. Er hat gesagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ihr wisst, man möchte es nicht gerne aussprechen, aber er hatte ja auch eine menschliche Natur. Er war an Gebärden als Mensch erfunden. Er hat gegessen und getrunken. Er hat geschlafen und war müde. Aber es war die göttliche Natur, die die menschliche in sich aufgenommen. Und ihr wisst ja, es geschah zu dem Zweck, dass Gott Mensch wurde, um uns Menschen die Möglichkeit zu geben, Gottes Kinder zu werden. Ich habe fast ein anderes Wort gebrauchen wollen, um uns zu vergöttlichen. Die Schrift sagt, dass an diejenigen, an die das Wort erging, sie wurden Götter genannt. Gott war der große Allmächtige, aus ihm kam das Wort, er war das Wort. Und die das Wort empfangen haben, haben somit Gott in sich aufgenommen. Und auch das Wort hat Bruder Brenhem formuliert. Er sagt, sie waren kleine Götter. Nicht Götter, die man anbetet, sondern in den göttlichen Stand versetzt, als Söhne und Töchter Gottes in Verbindung mit Gott gebracht. Und das schon in diesem Leben, schon als sie auf Erden wandelten. Und das Wort bezieht sich auf die Männer Gottes im Alten Testament, an die das Wort erging. Und sie wurden schon so bezeichnet, obwohl noch gar keine Möglichkeit war, dass dieses Wort Wirklichkeit werden konnte. Was soll mit uns im Neuen Testament sein? Auch das sagte Bruder Brenhem, verzeiht, wenn ich seinen Namen ungewollt, ungeplant einige Male erwähne. Aber er sagte, wenn der Leib des Herrn seine Stellung vor Gott erkennen und seine Aufgabe wahrnehmen und sie ausführen würde, was könnte da geschehen? Er hat den Vergleich gebracht. Die einen haben das große Bankkonto und wissen nicht, wie sie den Scheck ausschreiben sollen. Und die anderen könnten Schecks am laufenden Band ausschreiben und haben nichts auf dem Konto. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vergleich von ihm gehört habt. Aber er wollte den Vergleich ziehen mit den Menschen, die auf der Seite Gottes stehen. Er wollte damit das volle Heil, das volle Evangelium im wahren Sinn des Wortes, nicht nur dem Buchstaben nach. Ihr wisst ganz genau, vieles wird volles Evangelium genannt und es ist halb leer, manchmal noch mehr als das. Voll ist voll. Und dazu gehört jede Verheißung, jedes Wort Gottes von Anfang bis zu Ende und alles, was Gott uns in Christus erworben hat. Er hat diese Gemeinde des Herrn als eine Gemeinde bezeichnet, die zwar über das ganze Konto Gottes verfügt, aber die nicht den Glauben hat, die Sache in Anspruch zu nehmen. Und die anderen, die alles so in Anspruch nehmen möchten, haben gar keinen Zugang zu diesem Konto. Ihre Unterschrift wird nicht anerkannt. Gott hat seine Unterschrift geleistet am Kreuz auf Golgatha, hat den Bund rechtskräftig gemacht und alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen. Aber durch uns, so sagt es Paulus, ohne uns geschieht gar nichts. Wenn ich uns sage, dann meine ich den Leib des Herrn. Dann meine ich nicht ein paar Menschen, die hier versammelt sind, sondern meine ich, wie Paulus, das gesamte Volk Gottes. Ein jeder kann sagen, Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Aber das Amen erfolgt durch uns. Ohne uns gibt's kein Amen. Denn das Amen bedeutet, so ist es, so geschieht es. Und das Geschehen kann ja nicht ohne uns sein. Siehst, das Wort hier in 2. Korinther, im 1. Kapitel, 2. Korinther, Kapitel 1. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja, daher ist auch durch ihn das Amen entstanden. Ich suche eigentlich noch eine andere Bibelstelle, bin darauf gar nicht ganz vorbereitet. Wo ist das Wort durch uns? Ja, durch uns, natürlich, es ist hier. Ich brauche nur weiterzulesen. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja, daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt, Gott zur Verherrlichung durch uns. So wie Gott in Christus sich verherrlicht hat und alles, was auf ihn geweissagt war, erfüllte und durch ihn Bestätigung bekam, an ihm offenbar wurde, so liegt für alle Verheißungen Gottes das Ja und das Amen schon in ihm, aber die Verwirklichung geschieht durch uns, durch den Leib des Herrn. Und wir dürfen uns das in aller Demut, aber ohne Furcht und ohne jeden Abstrich mit Freuden zu dem Leib des Herrn zählen. Zu den Erlösten. Mehr als erlöst kann kein Mensch sein. Bist du erlöst, dann bist du erlöst. Es gibt nur eine Erlösung. Und wenn diese Erlösung dein Teil geworden ist, dann bist du ein Kind Gottes und kannst singen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Der Feind mag mit dem Finger zeigen. Ich wünschte, er würde auf das Kreuz von Golgatha zeigen. Zu dem Punkt, wo deine und meine Erlösung geschah. Aber dem Kreuz wendet er den Rücken. Und dann beginnt er zu zeigen. Wir wenden ihm den Rücken und zeigen auf das Kreuz und den Gekreuzigten. Einen anderen Weg haben wir nicht und eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Nur wer dem Kreuz den Rücken zuwendet, wird auf sich selber schauen und wird vielleicht sehen, dass der Feind auf ihn zeigt. Aber in dem Moment, wo wir auf das Kreuz und den Gekreuzigten schauen und wissen, dass dort eine ewig gültige Erlösung vollbracht ist, nicht eine Erlösung für einige Jahre, das wäre deine und meine Erlösung. So würden wir handeln, aber so nicht Gott. Gott hat eine ewige Erlösung zustande gebracht für dich und für mich. Durch das Blut des ewigen Bundes und hat mit dir und mit mir den Bund aufgerichtet, um sich dir und mir zu offenbaren und seinen Willen durch mein und dein Leben geschehen zu lassen. Alles, was wir brauchen, ist zu glauben. Und ihr wisst ja, dass der Glaube etwas anderes ist im Vergleich zu einer Hoffnung. Ich habe am Sonntag in Zürich darüber gesprochen, möchte mich nicht wiederholen, aber es passiert ja immer wieder, dass man sich wiederholt. Eine Hoffnung hat noch irgendwo einen Anhaltspunkt, wo man ansetzen könnte und wo man sich sagt, ja, vielleicht wird's noch. Aber der Glaube, der hat keinen Anhaltspunkt mehr, keine Sache, die du packen könntest. Der Glaube ist eine göttliche Inspiration in deinem Herzen. Du wirst gepackt. Du wirst innerlich ergriffen. Und dann gehst du vorwärts. Ihr wisst, Abraham, er glaubte Gott. Er hatte nicht nur eine Hoffnung. Hoffnung kann etwas Menschliches in sich bergen, dass man sich sagt, vielleicht geht's doch noch. Ja, aber der Glaube verzichtet auf das Vielleicht. Der Glaube verzichtet auf den Anhaltspunkt. Der Glaube nimmt Gott bei seinem Wort und erlebt, dass da, wo bei uns nichts mehr zu hoffen ist wie bei Abraham, wenn das Wunder geschehen wäre, solange noch was zu hoffen war, dann wäre das Wunder reichlich klein gewesen. Aber das Wunder geschah, als nichts mehr zu hoffen war, als man nur noch glauben musste und glauben konnte. Denn zu hoffen war nichts mehr. Hätte er noch hoffen können, hätte er gehofft. Und gehofft hätte er vielleicht noch ein paar hundert Jahre. Aber als die Hoffnung grundsätzlich zu Ende war, da musste er glauben, ob er wollte oder nicht. Es blieb ihm nichts weiter übrig, als in der Situation zu glauben. Wir sind Kinder Abrahams. Es steht geschrieben, er wurde zum Vater vieler Völker. Und wir als die Gläubigen, es mag Gottes Führung sein. Ich glaube an die Führung Gottes. Ihr auch? Ich glaube an die Führung Gottes. Und die Führung Gottes ist ganz, ganz anders, wie unsere Führung wäre. Unsere Führung wäre so nach militärischer Art, mit allen Ehren. Wir würden wissen, wie die Dinge zu handhaben sind. Die Führung Gottes ist manchmal unbegreiflich für uns als Menschen. Und dennoch stimmen wir mit dem Wort überein. Erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Und wenn man diese Heiligen ansieht, dann würden wir manchmal meinen, sie waren es nicht. Und doch waren sie es. Das Wort heilig hat mit scheinheilig überhaupt nichts zu tun, sondern bedeutet abgesondert von Gott und zu einem ganz bestimmten Dienst beiseite gestellt. Auch das haben wir in der Predigt Bruder Brenhams sehr deutlich gehört. Ist die Kombination des Wortes heilig bedeutet von Gott zu einem ganz besonderen Zweck abgesondert und bestimmt. Und das hat Gott getan. Er hat uns abgesondert, herausgerufen nach dem Wort der Schrift: Ihr, mein Volk, sondert euch ab und rühret nichts Unreines an. So sollt ihr meine Söhne und meine Töchter sein. Und ich will euer Gott sein. Gott ist unser Gott. Einen anderen kennen wir nicht und einen anderen wollen wir nicht. Hier sehen wir, dass für alle Verheißungen Gottes das Ja und das Amen in Christus liegt zur Verherrlichung Gottes durch uns. Die Verwirklichung geschieht durch uns. Oft haben wir es gesagt, was Christus begonnen hat, wird durch die Gemeinde fortgesetzt. Es ist kein neuer Auftrag, keine neue Sache. Es ist dieselbe Sache und derselbe Auftrag. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Keine andere Sendung, eine Sendung, ein Auftrag, ein Sinn, ein Zweck, ein Ziel. Und wenn Gott uns schon dazu bestimmt hat, dann sollten wir uns im Glauben erheben und vorwärts gehen. Wenn noch was zu hoffen wäre, dann könnten wir vielleicht noch lange warten. Aber Gott lässt Situationen kommen, die mehr als hoffnungslos sind. Und dann wird uns die letzte Stütze weggeschlagen und wir sind auf Gott geworfen. Wir sind auf ihn angewiesen und dann muss der Glaube einsetzen. Und dann wird überhaupt offenbar, ob wir geglaubt haben, wie die Schrift sagt, oder ob wir nur eine Hoffnung für gewisse Dinge in uns getragen haben. Ihr wisst ja, dass es wirklich verschieden sein kann. Ist es eine göttliche Hoffnung, meinetwegen Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann ist das etwas ganz anderes. Aber ist es eine menschliche Hoffnung, dann werden wir damit zuschanden werden. Weil Gott uns helfen möchte, um dadurch geehrt zu werden. Wenn wir uns selber helfen könnten, wo würde er dann verherrlicht werden? Überhaupt nicht. Und deshalb hat Gott es so eingerichtet, dass der Sünder sich nicht selber retten kann. Er braucht einen Retter und der Verlorene einen Erlöser. So hat Gott das eingerichtet. Und daran müssen wir uns halten. Also, die Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen zur Verherrlichung Gottes. In Christus ist schon Ja und Amen beides, Zusage und Erfüllung. Aber es muss durch uns geschehen. Dazu ist die Gemeinde da. Nun noch kurz zurück zu diesem teuren Wort, das wir zur Einleitung gelesen haben. Diese Männer Gottes, die vom Geist Gottes geleitet waren, sie haben die Gedanken Gottes zum Ausdruck gebracht. Und es heißt, wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, wenn, das Wort wenn, und dann das zweite in Christus. Nur wer selber in Christus ist, kann in ihm und durch ihn oder er durch uns handeln. Wenn eine in Christus ausgesprochene Ermahnung. Ihr wisst, zwischen Ermahnung kann ein Unterschied sein, wie der Himmel höher ist als die Erde. Eine Ermahnung, die nicht in Christo ausgesprochen wird, kann so vernichtend und niederschmetternd sein, dass der Mensch sich vielleicht im Leben nicht mehr zurechtfindet. Eine in Christus ausgesprochene Ermahnung kann auf der Stelle ein Wunder Gottes bewirken, und dem betreffenden Menschen wird geholfen, aber dann hast nicht du und nicht ich gehandelt, dann hat Christus durch dich und mich gehandelt. Das ist der große Unterschied. Alles, was wir tun können, und auch das, warum komme ich heute Abend eigentlich darauf, solch eine Anzahl von Aussprüchen hier zu sagen, aber ihr wisst, Bruder Branham hatte sich auf Billy Graham bezogen und er sagte, wenn Christus aus der Gemeinde genommen würde,
dann würde die Gemeinde zu 98% genauso weitermachen, ohne zu vermissen, dass er überhaupt gegangen ist. Was wollte er damit sagen? Dass 98% des Gesamtgeschehens in der Gemeinde von Menschen gemacht, unter menschlicher Führung und Leitung steht und Gott überhaupt nicht zu seinem Rechte kommt. Und das hat er wohl in dem Zusammenhang in der Predigt gesagt, als die Leute den Heiland mit 12 Jahren im Tempel gelassen haben und sie gingen, wie will, 2, 3 Tage reisen, und plötzlich fiel es ihnen auf, dass er gar nicht mit ihnen war. Erst nach Tagen ist es ihnen aufgefallen, dass er gar nicht mit ihnen war. Und sie fingen an zu suchen unter Verwandten und Bekannten. Und wo fanden sie ihn? Genau da, wo sie ihn zurückgelassen haben, genau da fanden sie ihn. Und er sagte, ja, ihr kennt ja auch diese Rüge, die erteilt wurde, als Maria sagte, dein Vater und deine Mutter suchen dich. Und der Herr hat sofort korrigiert und gesagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Das war nicht die Werkstatt irgendwo, das war der Tempel, das Haus Gottes, die Sache Gottes. Und wenn wir heute dazu kommen, um Selbstkritik zu üben, und das gehört auch mit zum Leben mit Gott, dass man Selbstkritik übt, aber nicht so weit, dass man dabei verzagt, sondern nur wie Abraham seinen leblosen, unbrauchbaren, verwelkten, sein ganzes Wesen, das nicht mehr funktionsfähig ist, zwar wahrnimmt, aber nicht darauf schaut und dabei stehen bleibt. Er schaute auf den Herrn, als sähe er ihn. Es ist ein großer Unterschied, ob wir Dinge wahrnehmen und sagen, ja, das Leben fehlt, aber was, jawohl, das ist eine schöne Feststellung, aber dabei bleiben wir nicht stehen. Wir schauen auf den, der alles Leben wirkt und der die Verheißungen gegeben hat, die durch uns erfüllt werden sollen. Und in dem Moment, wo wir es glauben, kann das Wunder Gottes geschehen. Es geht dann weiter. Wenn ein liebevoller Zuspruch, ja, wer hat in dieser unliebsamen Zeit überhaupt noch einen liebevollen Zuspruch? Habt ihr das schon mal erlebt, dass euch irgendjemand einen wirklich liebevollen Zuspruch gibt? Habt ihr schon erlebt? Ich hab's erlebt, aber von Ungläubigen. Ja, ich hab's erlebt, aber von Ungläubigen. Das muss ich hier frei und offen sagen. Das habe ich erlebt und ich habe mich gefragt, wer ist nun eigentlich gläubig? Ja. Wir müssen mal die Hand aufs Herz legen. Wo sind die Leute, die von Gott gebraucht werden können? Wo sind diese Eigenschaften, von denen wir sprechen? Sie stehen hier auf Papier. Aber sind sie in deinem und meinem Herzen? In deinem und meinem Leben durch das Wesen Jesu wirklich offenbar geworden. Und dann erst kommt, wenn Gemeinschaft des Geistes, also nicht nur eine Gemeinschaft irgendwelcher Art, sondern eine Geistesgemeinschaft, eine Gemeinschaft, in der der Heilige Geist zu seinem Recht kommt, eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt hat in dir und mir. Und haben wir sie mit Gott, dann haben wir sie untereinander in derselben Weise. Man kann vor Gott eigentlich kein anderes Gesicht zeigen, als das, was man den Menschen zeigt. Und wenn man es versucht, dann durchschaut Gott die Maske und sagt, Freund, du siehst ganz anders aus. Ich habe dich ganz anders da und dort gesehen, wie du jetzt hier vor meinem Angesicht erscheinst. Und der Herr, wenn man seine Stimme hören könnte, würde er sagen, hör mal, ich erkenne dich kaum wieder. so könnte es mir und dir vielleicht passieren, wenn Gott uns, meinetwegen hier, beobachtet und er sieht, wie wir irgendwo handeln, wie wir reagieren und was wir tun. Wenn eine Gemeinschaft des Geistes, wenn inniges Mitgefühl und Erbarmen, ihr wisst ja, der fünfte Vers ist ja nur die Erläuterung und Erklärung für die ersten vier. Denn der fünfte Vers weist auf die ersten vier hin. Hatte unser Herr nicht inniges Mitgefühl? Hat er nicht mit den Leidenden gelitten? Und das soll deine und meine Gesinnung sein. Inniges Mitgefühl und Erbarmen. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Nicht meines und nicht deines, eines Sinnes. Und das ist die Gesinnung Jesu Christi. Das wird ja später direkt ausgeführt. Solche Gesinnung wohne in euch, wie sie auch in Christus Jesus war. Und es heißt dann, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Also, das will Gott mir und dir schenken, es in mir und dir bewirken. Alle Erkenntnis, alle Belehrung, alle Prophetie wird uns nicht hinaufnehmen, es sei denn, der Herr sieht sein Bild in dir und in mir, dass seine Liebe in uns durch den Heiligen Geist ausgegossen werden kann. Alles andere führt am Ziel vorbei. Dann heißt es noch weiter, und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher als sich selbst erachtet. Alles, was aus Rechthaberei geschieht, wird zum Unsegen werden, weil das eigene Ich in den Vordergrund gerückt wird. Und das eigene Ich ist im Hause Gottes am wenigsten am Platze. Hier will Gott zu seinem Recht kommen. Und nichts aus Rechthaberei. Tja, Recht haben und dann noch das Rei dahinter. Recht habe Rei. Das ist eine ganze Zusammenfassung von dem, was wir manchmal zu haben meinen. Und vielleicht haben wir auch Recht. Wenn wir dann diese Rechthaberei haben, dann wissen wir tatsächlich, was daraus geschieht. Und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das ist eine Sache. Wem diese zuteil wird, der kann Gott danken. Mit dem ist ein Wunder im tiefsten Inneren seines Herzens geschehen. Wenn ein Bruder den anderen höher achten kann als sich selber und in Demut, wie sogar, ja, aber in Demut, anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Sondern in Demut einer den anderen höher achtet als sich selber. Ohne Demut ist das unmöglich und ohne Liebe ist auch der erste Teil nicht ausführbar. Gott aber, der das Wollen bewirkt, der schenkt auch Gnade zum Vollbringen. Wir mögen hier sitzen und heute Abend sagen, mein Gott, wenn das alles noch werden soll, wann werden wir dann das Ziel erreichen? Wisst ihr was? Wir machen es Gott manchmal schwer, weil wir mit unseren Maßstäben messen. Gott kann heute Abend unter der Verkündigung seines Wortes eine völlige Umwandlung in deinem und in meinem Herzen vollbringen. Er kann das, wovon wir heute hier in seinem Worte lesen, in deinem und in meinem Leben bewirken. Wir müssen es nur begreifen, dass das Wort heute Abend nicht an irgendjemanden ergeht, sondern an dich und an mich. Und dass Gott heute Abend mit uns redet, zu dem Zweck, das alles, wovon hier die Rede ist, in deinem und in meinem Leben zu bewirken. Und dann werden wir innerlich froh und sagen, Herr, wie treu, wie gnädig bist du. Wie viel Mühe machst du dir mit einem Wurm, mit einem Staub? Was hast du in mir gesehen? Was hast du an mir gesehen? Was hat dich bewogen, mich herauszuziehen und zu deinem Eigentum zu machen? Dann sehen wir unsere Erbärmlichkeit und unsere Niedrigkeit und erkennen seine Größe und seine Herrlichkeit. Und was sagte Bruder Branham noch? Er sagt, an Gott ist ja das Große, dass er als der Große und Allmächtige hat er sich so erniedrigen können. Und er sagt, der Mensch, der ja eigentlich so niedrig ist, er hat gar keine Möglichkeit dazu. Hier lesen wir, er erniedrigte sich, ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das ist der Tod am Kreuz, mit Christus gekreuzigt. Es ist ein sehr tiefes Wort, ein Wort, das Gott in unserem Leben Wirklichkeit werden lassen möchte. Jeder habe nicht seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Auch das gehört dazu. Eigene Vorteile im Reiche Gottes werden keinem Zweck Gottes dienen. Im Gegenteil, sie werden Gott im Wege stehen. Wer im Reiche Gottes ist, muss selbstlos sein. Er kann nicht an sich denken, wie auch unser Herr nicht an sich dachte. An wen dachte er, als er herabkam? Hatte er sich im Auge? Ging es um ihn? Nein, es ging um dich und es ging um mich. Was war, als er über Gethsemane nach Golgatha ging? War das seine Sache? Oder war es deine und meine Sache, um deretwillen er dort hingegangen ist? Nichts Eigenes, sondern nur noch der Wille Gottes, der zur Ausführung kommen sollte. Niemand habe seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Und dann kann es passieren, das, was wir anderen von Herzen gönnen, von Gott aus, das wird Gott uns von Herzen schenken. Es ist manchmal so, dass man es dem anderen gönnen, dafür beten muss. Und wenn wir heute hier sind und sagen, Herr, ich selbst habe es noch nicht erlangt. Paulus sagt es auch an einer Stelle. Obwohl er so viele Segnungen mit Gott erlebt, so große Dinge erfahren hatte, sagt er in Demut, nicht als ob ich schon ergriffen hätte oder schon zur Vollendung gelangt wäre. Nein, ich jage ihm nach. Alle, die schon fertig sind, mit denen ist Gott vielleicht schon fertig. Solange wir noch auf dieser Erde sind, sind es Tage der Gnade und der Zubereitung, die Gott uns schenkt, dir und mir, um in uns zu wirken. Und dann schlussendlich auch durch uns zu wirken und sein Wort zu erfüllen. Jeder habe nicht seinen, sondern den Vorteil des anderen im Auge. Ich glaube, solche Gesinnung hat Gott zum Teil gewirkt. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, dass es so ist. Dann steht solche Gesinnung. Also welche? Die wir eben hier besprochen haben in den ersten vier Versen. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Hier gibt er das Beispiel, von dem wir lernen, an dem wir uns messen sollen und an dem, obgleich er Gottes Gestalt besaß und so weiter, ihr kennt alle, hat er Knechtsgestalt angenommen und ist ganz in menschliches Wesen eingegangen und in seiner leiblichen Beschaffenheit als Mensch erfunden worden. Er, der Gottes Gestalt besaß, ist in menschliches Wesen eingegangen, dass wir, die wir Menschengestalt besitzen, in das Wesen Gottes eingehen können und dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen und in unserem Leben Gestalt gewinnen könnte. Wenn wir im Glauben beten, wird Gott den Glauben belohnen und wird uns alles segnen. Ihr wisst, ich denke immer noch an den Zuspruch des Herrn. Ich richte mich daran auf, freue mich innerlich darüber, dass Gott in aller Trübsal, in allem Leid einen Trost hat. Und der Trost Gottes ist nicht billig, er ist sehr wertvoll und sehr teuer. Und wenn uns hier gesagt wird, was Augen nie gesehen, was Ohren nie gehört, lässt Gott an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Das ist die Sache. Nicht, weil wir dies, das oder jenes, sondern weil wir sein Wort gehört. Hier geht es nicht um die himmlische Herrlichkeit. Von der steht schon geschrieben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, wovon keines Menschenherz eine Ahnung hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das betrifft die Herrlichkeit. Aber das hier, das soll hier mit dir und mir, das soll und wird an uns geschehen. Was Augen nie gesehen, was Ohren nie gehört, lässt Gott an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Für mich ist das Ja und Amen. Für mich ist das eine Verheißung Gottes durch den Heiligen Geist. Und ich halte mich daran fest. Und ich weiß, dass Bruder Branham gesagt hat, dass solche Dinge geschehen sind. Das heißt, die Menschen fragten, was ist geschehen? Waren sie selber so überwältigt von den Dingen, dass sie keine Worte hatten zu beschreiben, was überhaupt geschehen war? Und sie zogen davon, erhoben ihre Hände und haben Gott gedankt. Ich kann das glauben, weil es mit dem übereinstimmt, was Bruder Branham gesehen hat. Und wenn er so schön sagt, ich habe die Entfaltung des dritten Zuges gesehen. Manche machen mehr daraus und sie drehen die Kurbel an, ohne dass die Zeit Gottes da ist. Und was geschieht? Gar nichts. Aber in dem Moment, wo Gott antwortet, wird es nichts mehr zu sagen geben. Es wird nur noch Anbetung geben. Jeder wird wissen, was Gott an ihm getan hat. Die Sprache wird uns verschlagen sein. Wir werden vor Staunen nicht mehr wissen, was wir als nächstes über unsere Lippen bringen sollen. In tiefster Not hat uns der gnädige Gott solch eine Verheißung gegeben, was Augen nie gesehen, was Ohren nie gehört. Es ist viel gehört worden. Und Gott hat Großes getan. Und in der Bibel ist viel berichtet. Wir haben durch 30 Jahre hindurch viel gelesen und viel gehört von dem, was Gott getan hat. Aber das Ende und die Dinge, die Gott abschließend tun wird, werden alles übertreffen, was Gott bis dahin getan hat. Und das ist eine Sache, auf die ich im felsenfesten Glauben zugehe. Und ihr sagt, ja, Bruder Frank, ist da irgendwo eine Hoffnung? Hoffnung interessiert mich nicht. Der Glaube interessiert mich. Der Glaube an die Verheißungen Gottes. Und wenn ihr sagt, ja, du bist doch tot. Ja, meinetwegen, dann bin ich eben tot. Aber Gott ist nicht tot. Gott lebt. Und er wird sein Wort zur Ausführung bringen. Und wird seine Verheißungen bestätigen. Der Abraham war auch tot. Ein alter Opa, der vielleicht mit dem Krückstock dahin ging. Aber gerade das war doch das Wunder Gottes. Und hier wird uns gesagt, was Augen nie gesehen. Es hat viele Augen gegeben auf Erden. Die haben schon zugeschaut, als vieles geschah. Was Ohren nie gehört haben, viele haben vieles gehört. Lässt Gott an uns geschehen, weil wir sein Wort gehört. Kein Wunder, drum preist dich meine Seele, drum preist dich Herz und Mund, weil wir im Glauben sehen, was du uns tatest kund. Ja, siehst du's im Glauben, dann siehst du's richtig. Schaust du durch die Brille des Unglaubens, dann siehst du den Saal mit leeren Stühlen, dann siehst du die größte Katastrophe aller Zeiten. Und dann siehst du so viele Dinge, dass du überhaupt nicht mehr richtig sehen kannst. Und dass dein Blick für das Wesentliche und für das Göttliche und für das Bleibende überhaupt nicht mehr da ist, sondern du siehst alles andere. Und wir müssen von allem anderen wegschauen, wenn wir Gott und sein Tun sehen wollen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und auf diesen Weg will Gott uns führen. Ich kann nicht anders als glauben. Denn Gott hat geredet. Und Gott hat seinen Propheten gesandt. Und hat sein Wort geoffenbart. Und seinen Willen kundgetan. Anders können wir nicht, als von Herzen zu glauben. Und ich sage euch, wer glaubt, der kann wie Jona ruhig ins Wasser reingeschmissen werden, dass du nur so saust und braust. Aber Gott führt ihn wieder heraus. Ein Blick zu ihm und seinem heiligen Tempel hat schon genügt. Was hat Salomo in seinem Gebet gesagt? Wenn jemand in Not ist, wo immer er sich befindet, und seinen Blick an diese Stätte richtet, dann wollest du, o Gott, vom Himmel erhören. Gott war verpflichtet. Es war ein geistgewirktes Gebet. Dieser Mann unten am Fuße der Berge. Da rief er zu Gott. Und Gott hat ihn gesehen. Er hat ihn bewahrt. Er hat ihn runtergehen lassen und hat ihn raufgehen lassen. Alles hat Gott getan. Oh, dass du könntest glauben. Du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Nicht nur menschliche Hoffnung. Wenn Hoffnung, dann schon göttliche Hoffnung. Aber über allem der lebendige Glaube. Drum preist dich meine Seele, drum preist dich Herz und Mund, weil wir im Glauben sehen, was du uns tatest kund. Im Glauben sehen wir schon den Abschluss. Im Glauben sehen wir die letzten Dinge in ihrer Erfüllung. Im Glauben sehen wir die Vollendung. Im Glauben sehen wir es schon. Und ich sage euch, ich habe es nicht nur im Glauben gesehen, ich habe es so gesehen, wie die Verwandlung und Entrückung. Ich habe nicht erst in der Luft gesehen, direkt vom Erdboden hinaufgenommen. Gott hat geredet und sein Wort ist Ja und Amen. Aber es muss erfüllt werden durch uns. Und es sei denen, wir glauben. Ich sage euch, Brüder und Schwestern, damit komme ich zum Schluss. Wenn wir nicht glauben, hat Gott ein Recht, uns nach unten runter zu schicken. Wir haben zu viel gesehen, zu viel erlebt, als dass wir einen Rückzug antreten könnten. Und ich sage heute an dieser Stätte, dass alle, die die Jahre miterlebt haben, eine Verantwortung vor Gott auf sich geladen haben. Und sie werden verantworten müssen. Es gibt kein Zurück. Es gibt ein Vorwärts mit der Gnade und Hilfe unseres Gottes. Wann hat Gott solche Dinge getan? Soll man dem allem den Rücken zukehren? Nein, wir vertrauen auf unseren Gott und er wird es wohl machen. Anders geht es nicht. O Herr, schenke mir diesen Glauben. Gott, schenke dir und mir diesen lebendigen Glauben. Lass es mich euch klar sagen, dass alle, die ausgezogen sind und die irgendwann eine Kehrtwende gemacht haben, sie blieben in der Wüste. Es hat ihnen nicht genützt, durch das Rote Meer zu gehen. Die Taufe auf Mose und die Taufe in der Wolke und die Taufe hier und da. Das Ende wird gekrönt. Und Gott hat nur einen einzigen Weg, den er uns führt. Und das ist sein Weg, den er uns geoffenbart hat in dieser letzten Zeit. Und er wird mit uns sein und wird uns Gnade schenken um seines heiligen Namens willen. Dass wir dem Unglauben um keinen Preis Raum geben. Wenn ein Mensch im Unglauben oder sonst etwas sagt, ich habe mir manchmal vorgenommen, schon den richtigen Ausspruch zu tun. Bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber Gott muss uns dabei helfen, dass wir zur rechten Stunde die richtigen Gedanken und Worte haben. Es geht hier nicht um eine Sache von Menschen. Es geht um die Sache Gottes. Was für Verheißungen hat Gott uns im Laufe der Jahre gegeben? Wie viele sind bis auf den Punkt erfüllt worden? Wer könnte einen Finger bis zu einem gewissen Zeitpunkt darauf legen? Niemand. Gott hat alles in wunderbarer Weise getan. Und noch Größeres wird er tun. Er wird sein Werk vollenden. Kannst du es glauben? Kann ich es glauben? Gott segne uns. Alle, die glauben, werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Hier und auch dort. Wer nicht glaubt, der wird sie hier nicht sehen und der wird sie auch dort nicht sehen. Aber wer glaubt, wird sie hier sehen und wird sie dort sehen. Und nur wenn Gottes Herrlichkeit hier in deinem und in meinem Leben offenbar geworden ist, werden auch wir dort mit ihm in der Herrlichkeit offenbar werden. Das ist Kolosser 3, Vers 3. Wenn Christus in unserem Leben offenbar geworden ist, dann werden auch wir mit ihm zusammen dort in der Herrlichkeit offenbar werden. Möge Gott uns Gnade schenken und uns heute Abend kurze Gebete des Glaubens und des Dankes aus Gnaden schenken. In Jesu Namen. Amen. Amen.